ein Thema ist und bleibt das Thema Darm- und Barrierenregulation.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Schilddrüse, Hormone außer Kontrolle. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Zu diesem Thema haben wir heute vor einer Woche am vergangenen Donnerstag intensiv gesprochen hier bei uns im Podcast. Warum? Weil dieses Thema Schilddrüse ein großer Wunsch unserer Community war. Hey, liebe Health Nerds, bitte sprecht doch mal über die Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion, Hashimoto. All diese Themen, die damit einhergehen, und das haben wir, wie ich finde, sehr gut gemacht. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam hat uns tolle Einblicke gegeben in die aktuelle Wissenschaft rund ums Thema Schilddrüse. Matthias, herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Wir wollen, Matthias, jetzt in der Sprechstunde hier bei den Health Nerds Antworten zum Thema Schilddrüse geben, Antworten auf die vielen Fragen, die uns erreicht haben. Was uns aufgefallen ist oder was mir aufgefallen ist bei den vielen Fragen, die reingekommen sind über Instagram, Facebook, über die Website, auch über unsere E-Mail-Adresse podcast@artgerecht.com. Es haben, na, ich würde mal schätzen, 95% Frauen geschrieben. Dich hat es natürlich nicht überrascht, weil du sagst ganz klar, Schilddrüse ist vor allem ein Frauenthema?
Grundsätzlich epidemiologisch auf jeden Fall ist es etwas, was Frauen häufiger betrifft. Aber ich kenne natürlich auch unsere Community langsam und weiß, dass uns vielleicht auch sonst, ich weiß nicht, ob du eine statistische Auswertung sonst gemacht hast, also es ist vielleicht nochmal etwas mehr. Ich glaube, wir kriegen insgesamt mehr Nachrichten von Frauen, die Rückfragen haben.
Wir haben viele Frauen hier in der Podcast-Community, das stimmt, aber natürlich auch an alle Männer herzlich willkommen. Schilddrüse ist ein Thema, was etwa jeden dritten Menschen betrifft. Jeder dritte hat tatsächlich Probleme mit der Schilddrüse. Ältere Menschen häufiger als jüngere Menschen, das kann man auf jeden Fall sagen. Und Frauen nochmal deutlich häufiger eben als Männer. Also insofern, ich sag mal, bei reiferen Frauen vielleicht 40 plus ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Probleme oder Störungen der Schilddrüse haben, deutlich höher als bei Männern Anfang 20. So, das können wir auf jeden Fall sagen.
Rein aus der Statistik heraus auf jeden Fall. Wobei die Mechanismen, und ich glaube, da kommen wir heute noch auf so ein paar Punkte, schon neben dem Thema Mikronährstoffe, neben dem Thema chronische Entzündungen, Stresssystem, da haben wir ja zugesprochen, gehen wir jetzt auch nochmal drauf ein, dass das natürlich auch Dinge sind, die Männer durchaus auch mit betreffen können.
Also lass uns mal direkt reinstarten. Die erste Frage kommt von Jenny. Guten Morgen, liebe Health Nerds. Ich habe eine Frage zu eurer aktuellen Podcast-Folge. Ich habe eine angeborene Schilddrüsenunterfunktion und bin regelmäßig zur Kontrollbehandlung. Es bestehen keine Probleme. Vielleicht stelle ich fest, dass ich vermehrt müde bin oder durchaus mal kalte Füße oder Hände habe. Ich nehme regelmäßig L-Thyroxin. Kann ich mit dem Produkt Schilddrüsenkomplex, das ihr empfehlt, irgendetwas überdosieren oder durcheinander bringen? Liebe Grüße und macht weiter so, eure Jenny. So, das ist ein guter Punkt. Also wir haben in der Folge über Schilddrüsenkomplex gesprochen, über ein Produkt, das du, Matthias, mit deinen Wissenschaftskollegen von Artgerecht in vielen Jahren Forschung und Research zusammen kombiniert habt, einen Komplex, der die Schilddrüse unterstützt, dass sie in der Balance bleiben kann. Auch darüber haben wir gesprochen, diese Überfunktion, also dass sie zu viel Hormon produziert, oder eben Unterfunktion, dass sie zu wenig. Das sind so die häufigsten Fälle. Ziel sollte von uns sein, um gesund zu bleiben, eben die Schilddrüse in Balance zu halten, dass sie möglichst genau so viel Hormon produziert, wie auch wirklich benötigt wird. Und dafür ist dieser Schilddrüsenkomplex gedacht. Jetzt also zur Frage von Jenny. Sie nimmt L-Thyroxin. Kann sie etwas durcheinander bringen, wenn sie den Schilddrüsenkomplex zusätzlich einnimmt?
Also durcheinander bringen, würde ich sagen, nein. Der Hintergedanke bei L-Thyroxin, das, was sie verwenden, das ist letztendlich T4, also das Schilddrüsenhormon mit 4 Jodatomen noch enthalten. Und wir brauchen immer, haben immer noch hier auch den Umwandlungsprozess. Das heißt, ein Jodatom wird abgespalten, um das aktive Schilddrüsenhormon T3 dann zur Verfügung zu haben. Und Schilddrüsenkomplex setzt eben auch auf dieser Mikronährstoffebene letztendlich mit an, bedeutet die Notwendigkeit dieser essentiellen Stoffe, ob eben Zink, Selen, Jod, L-Tyrosin, also nicht das L-Thyroxin, sondern die Aminosäure, die ich brauche, um das Schilddrüsenhormon bilden zu können, Das macht durchaus Sinn, das so oder so mit zu ergänzen, mindestens mal über die Nahrung mit aufnehmen, bei dem Schilddrüsenthema durchaus in der Ergänzung. Natürlich muss man das mit beobachten. Im Regelfall werden Schilddrüsenhormone auch getestet. Ich würde Jenny natürlich auch empfehlen, hier neben TSH, also angeborene Schilddrüsenunterfunktion, könnte ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht die Hypophyse weniger Schilddrüsenhormone bildet. Das heißt, das TSH, das thyroid-stimulierende Hormon, das letztendlich die Schilddrüse beauftragt und sagt, produziere jetzt bitte diese T3 und T4 oder erst T4 und dann T3. Worauf ich hinaus, dass wir das sicherlich in der Beobachtung notwendig ist und auch zu schauen, okay, pendelt sich TSH mit ein, wie sieht T4 aus? Das würde logischerweise mit erhöht sein, wenn ich L-Thyroxin verwende, aber habe ich auch genügend aktives Schilddrüsenhormon T3 zur Verfügung? Und da merkt man also, die Mikronährstoffe an der Stelle sind natürlich entscheidend, dass es überhaupt umgewandelt werden kann. Und deswegen ist es sinnvoll, sie einfach in der Verfügung mit dabei zu haben. Und grundsätzlich ist es eine sinnvolle Ergänzung. Es geht natürlich weiter. Auch das Thema Eisenhaushalt ist etwas, was man gerade für die Schilddrüse definitiv mit im Blick behalten muss. Und das Thema Vitamin D3. Jod habe ich hoffentlich jetzt schon mit erwähnt. Also letztendlich habe ich das in der Verfügung, Eisen, Vitamin D3 auch nochmal separat neben dem Schilddrüsenkomplex mit zu berücksichtigen. Aber es macht durchaus Sinn. Und nochmal, in der Medikamenteneinnahme ist wahrscheinlich auch vorgesehen, regelmäßige Testung der Laborparameter, Hormonparameter.
Super. Also wir hoffen, Jenny, dass wir dir da geholfen haben. Und das, um deine Frage nochmal ganz klar zu beantworten, du kannst Schilddrüsenkomplex einfach einnehmen. Es sollte keine Auswirkungen auf deine L-Thyroxin-Einnahme haben. Das wird sich bestenfalls gut ergänzen. Die nächste Frage hat uns erreicht per Instagram Direct Message. Nadine hat uns geschrieben: Liebe Health Nerds, ihr habt in der Podcast-Folge erwähnt, wie wichtig die Umwandlung von T4 in T3 ist.
T3 ist das aktive Schilddrüsenhormon, T4 quasi das inaktive.
Mhm. Also die Umwandlung von T4 in T3. Gibt es Lebensstilfaktoren oder Alltagsgewohnheiten, die diese Umwandlung fördern oder behindern können? Und wie kann ich erkennen, ob mein Körper Schwierigkeiten damit hat?
Also das Erkennen, vielleicht fange ich damit einmal an, kann natürlich etwas sein, was sich symptomatisch eben mit äußert. Also ich gehe jetzt mal kurz zurück zu Jenny, die eben auch sagt, eigentlich ist alles in Ordnung, vielleicht ein bisschen mehr Müdigkeit, vielleicht ein bisschen kalte Hände, vielleicht ein bisschen niedrige Körperkerntemperatur. Was schon ein Indikator in die Richtung durchaus mit sein kann. Und letztendlich haben wir in den Lebensstilfaktoren, was diese Umwandlung angeht, ich hatte es gerade angesprochen, lasst uns da gerne nochmal tiefer in diese Mikronährstoffe reingehen. Es gibt die sogenannten Deiodasen, also eine Enzymgruppe, die quasi T4 in T3 umwandeln oder simpel ausgedrückt ein Jodatom abspalten für diese Aktivierung. Und das ist selenabhängig. Und die Frage kann durchaus sein, Selen ist auch ein wichtiges körpereigenes Antioxidant, ob das ausreichend in meiner Nahrung mit abgedeckt ist. Und da gibt es eben schon Themen, die man berücksichtigen kann. Und es hilft dann nicht nur T4, also L-Thyroxin beispielsweise zu verwenden, weil dann habe ich diesen Umwandlungsprozess nicht. Ich würde auch in den Laborparametern sehen, dass T3 wahrscheinlich immer noch erniedrigt ist. T4 reguliert aber TSH. Dann sagt der Hypophyse letztendlich, okay, da ist genügend von da, aber es löst die Symptome nicht. Und deswegen sind ernährungsseitig Mikronährstoffe durchaus wichtig in der Abdeckung. Selen finde ich in Paranüssen, in Fisch, in Eiern beispielsweise. Zink, hatten wir schon gesagt, ist auch wichtig, gerade bei diesem Umwandlungsprozess in der Aktivität dieser Deiodasen. Finden wir auch in Fleisch, in Nüssen, in Saaten beispielsweise auch. Dann haben wir das Thema, und deswegen bleibe ich so bei Mikronährstoffen und Ernährung, da ist schon relativ viel drin. Bei dem Thema Eisenhaushalt beispielsweise, thyroidale Peroxidase, TPO auch genannt, und wir hatten das gesagt, die TPO-Antikörper, die bei Hashimoto eine Rolle spielen. Dieses TPO ist abhängig von Eisen und dementsprechend wichtig für die Schilddrüsenhormonproduktion grundsätzlich. Zu wenig Eisen, zu wenig Schilddrüse. Also häufig auch in dieser Verkettung auch mit zu erkennen. Und deswegen ist auch hier Eisenhaushalt extrem wichtig und Vitamin A als einen wichtigen Faktor daraus eben noch, der bei der Schilddrüsenfunktion insofern wichtig ist, dass es die T3-Rezeptoren an den Zielzellen letztendlich unterstützt in der Funktionsweise. Deswegen in der Kombination, und die Beta-Carotine würde ich erstmal in Karotten beispielsweise finden, aber das aktive Vitamin A letztendlich auch in tierischen Lebensmitteln wie Innereien. So, das ist auf jeden Fall ernährungsseitig etwas. Und Wir haben schon zugesprochen, dass das Thema Stresssystem eine ganz entscheidende Rolle spielt und gerade auch eben chronischer Stress bedeutet, wenn ich sehr viele Stresshormone in meinem System habe, weil ich einen stressigen Alltag habe, viel Cortisol im System ist, viel Adrenalin, viel Noradrenalin, wird die Schilddrüse gehemmt. Und sie wird nicht zentral gehemmt, dass dann einfach kein TSH mehr produziert wird, sondern die auf peripherer Ebene, also die Schilddrüsenhormone werden gehemmt. Und jetzt nochmal, T4 ist wie so eine Art Reserve zu verstehen. Das heißt letztendlich, der Körper hat eine Reserve an Schilddrüsenhormonen, die er, wenn er sie braucht, aktivieren kann mit den Deodasen. Und dann hat er aktives T3. Und dann kann T3 aktiv an Zellen, in Zellkernen arbeiten, Energiestoffwechsel, Stoffwechselsituationen beeinflussen, Thermoregulation. Wir haben über verschiedene Aspekte gesprochen, Wachstum zum Beispiel. Und Stresshormone sind in der Lage, dieses aktivierte T3 nochmal zu inaktivieren mit dem sogenannten Reverse T3. Das ist auch ein Laborparameter, den man sich durchaus anschauen kann, weshalb wir diese enge Verknüpfung zwischen Stresssystem und Schilddrüsenfunktion haben. Und dementsprechend haben wir natürlich auf in dieser Umwandlungsebene jetzt nicht, weil die Deodasen nicht funktionieren, sondern weil wir vielleicht ein Stresssystem haben, was meine Schilddrüsenfunktion mit beeinträchtigt. Und im Labor würde ich auch erniedrigte T3-Werte sehen, aber erhöhte RT3-Werte beispielsweise. Und dementsprechend müssen wir es auch genauso umdrehen, dass wir sagen, Stressregulation und gerade wenn wir wissen, dass Cortisol über den Tag, also ein sehr stressiges Profil, wir über den Tag sehen würden, viele Stresshormone ausgeschüttet werden und diese Umwandlung eingeschränkt ist, dann müssen wir uns mit Stressregulation definitiv auseinandersetzen. Dazu zählt logischerweise auch Bewegung als Kompensation mit dazu und nicht zuletzt natürlich neben Ernährungsthemen. Ich hatte es eben schon auch mit angesprochen auf Mikronährstoffebene, die insbesondere das Thema der Eiweißzufuhr, um die Aminosäuren auch zu haben, um die Schilddrüsenhormone letztendlich bilden zu können. Und der letzte Part, den haben wir ein bisschen nicht ausgeklammert, aber gehe ich gerne noch mal kurz drauf ein, was die Umwandlung von T4 in T3 behindern kann. Das sind nämlich Schwermetalle und Toxine. Wir haben das im Kontext auch bei Autoimmunprozessen schon mal mit angesprochen, dass Aluminium da eine wichtige Rolle spielt, aber auch Quecksilber und Cadmium. Und dass die Aluminiumpräsenz ja in unserer Gesellschaft heute relativ hoch ist.
Ein großes Thema,
und, ja. Ja, und letztendlich finden wir aluminiumhaltige Lebensmittelverpackungen, Kochutensilien, Kosmetika, ganz wichtiges Thema Antitranspirantien, also so
Deo-Roller,
ja, wo ich immer wieder Aluminium häufig auch mit dabei habe. Und Aluminium erzeugt letztendlich oxidativen Stress. Und der hemmt wieder die Deodasen, also die Umwandlung von T4 in T3. Und das heißt, da würde ich in dem Fall auf jeden Fall auch drauf achten, im ersten Schritt über den reduzierten Kontakt und gegebenenfalls bei einer hohen Anwesenheit von Aluminium, gilt auch für Quecksilber und Cadmium, dass man versucht, über eine Chelartherapie beispielsweise, wenn es nachgewiesen ist, dass wir hohe Mengen davon im Organismus nachweisbar haben, die auch eben auszuscheiden, zu binden und auszuführen, zu entgiften letztendlich.
Mhm. Ja, wir hatten in der Hauptfolge darüber gesprochen, dass wir vor einiger Zeit schon mal eine Folge zum Thema Hashimoto gemacht haben, also zu sozusagen einer chronisch entzündeten, dauerhaft entzündeten Schilddrüse, die vom Immunsystem immer irgendwie attackiert wird. Dein Kollege Daniel Reheis war dort der wissenschaftliche Experte und er hat viel auch darüber gesprochen, welche Rolle eben diese Schwermetalle, diese metallischen Verbindungen, also auch Aluminium auf unser Immunsystem, auf die Schilddrüse haben können. Wer da nochmal mehr erfahren will, gerne die Folge nochmal anhören. Einfach, wenn ihr uns über Spotify oder Apple hört oder über einen anderen Streamingdienst, einfach in der Suche mal eingeben, Health Nerds, Hashimoto, dann findet ihr die Folge sehr schnell. Und da gibt's nochmal viele, viele Insights und viel wissenschaftliches Know-how über das Thema Aluminium, Immunsystem, Schilddrüse, Hashimoto. Mhm. Die nächste Frage, Matthias, hat uns erreicht von Michaela, eine treue Zuhörerin, wie sie selber schreibt. Michaela, das freut uns natürlich sehr. Sie hat uns per Mail geschrieben an podcast@artgerecht.com. Liebes Artgerecht-Team, ich bin großer Fan von eurem Podcast und euren hochwertigen Produkten. Die Schilddrüsenfolge war noch einmal eine ganz besondere für mich, da ich selbst seit Jahren von einer Schilddrüsenunterfunktion betroffen bin. Ich habe aufgrund eines heißen Knotens auf der Schilddrüse, heißer Knoten, Matthias, gibt's auch kalte Knoten? Was ist das genau, ein heißer Knoten?
Das hast du sehr gut direkt analysiert. Mhm. Kalte und heiße Knoten letztendlich in Gewebsveränderungen in der Schilddrüse. Vereinfacht ausgedrückt, ein kalter Knoten ist letztendlich eine inaktive Form, also produziert keine Schilddrüsenhormone, nimmt kein Jod auf, was beim heißen Knoten eben anders ist, wenn es heiße Knoten sind. wird Jod mit aufgenommen und ich habe wie so eine autonome Funktion letztendlich der Schilddrüse, habe extrem viele Schilddrüsenhormone und damit tendenziell auch im klinischen Bild eher auch von den Symptomen häufig die Symptome einer Überfunktion. Mhm. Also erhöhter Puls, Gewichtsverlust, Veränderung der Haut, Anhangsgebilde, Haare, Nägel, Haut, Schwitzen durchaus. Ja, also das Spektrum eben dieser Überfunktion und das Thema, deswegen auch die Therapie, die hier auch mit angesetzt worden ist, letztendlich die Möglichkeit der Entartung hier nochmal mehr.
Also sie schreibt, ich habe aufgrund eines heißen Knotens auf der Schilddrüse vor ca. 15 Jahren eine Radiojodtherapie erhalten. Mhm. Infolgedessen oder vielleicht auch als Folge von Hashimoto, das lässt sich schwer sagen, hat sich meine Schilddrüse komplett aufgelöst. Sie ist im Ultraschall nicht mehr erkennbar. Das ist krass. Also für mich als Laien, das wusste ich nicht so, dass sich eine Schilddrüse wirklich komplett auflösen kann, dass sie also nicht mehr existent ist oder nicht mehr sichtbar im Ultraschall. Sie schreibt weiter, seit circa anderthalb Jahren weise ich auch Symptome auf, die für eine deutliche Unterfunktion der Nebenniere sprechen. Dank eures Buches Werde wieder Mensch habe ich mittlerweile verstanden, dass dies eine autoimmune Folge von Hashimoto sein kann. Durch die Ursachenanalyse wurde auch anhand einer Stuhlanalyse Leaky Gut und eine mangelnde Diversität meines Darmmikrobioms festgestellt. So, dann schreibt sie noch einen längeren Absatz, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, dass sie also in unserem Buch Werde wieder Mensch viel gelernt hat, viel umgesetzt hat, dass sie auch eine Darmsanierung gemacht hat von artgerecht und dass sie versucht, den Stress zu reduzieren im Beruflichen, im Privaten, dass sie kalte Duschen macht. Also sie ist wirklich auf einem sehr artgerechten Weg unterwegs, das schreibt sie hier zusammen. Und dass sie sich dafür schon mal bedankt, weil es ihr gut tut. Das ist schön. Prima, da freuen wir uns, Michaela. Und jetzt schreibt sie nun meine zwei Fragen. Erstens, macht es denn auch ohne Schilddrüse überhaupt Sinn, euer neues Schilddrüsenpräparat einzunehmen? Lass uns damit mal direkt anfangen, Matthias.
Ja, unbedingt. Also auch ohne Schilddrüse, letztendlich ist ja die Frage, bei nicht mehr vorhandener Schilddrüse, und so selten ist das gar nicht, also entweder bedingt durch die Therapie oder einen bestehenden entzündlichen Prozess, das Gewebe abgebaut wird oder einen autoimmunentzündlichen Prozess wie bei Hashimoto, dass die Schilddrüse wirklich a erst in der Funktion eingeschränkt ist aufgrund der Entzündung und im Nachgang natürlich auch Gewebe verloren geht. Aber natürlich gibt es andere Erkrankungen, auch operative Maßnahmen, dass die Schilddrüse und letztendlich häufig auch die Nebenschilddrüse mit entfernt wird. Und wir dann bezogen auf, wir haben jetzt viel über T3, T4 gesprochen, aber natürlich auch, hatten wir schon gesagt, über im Kontext der Calcium-Haushaltregulation gibt es ja auch noch ein anderes wichtiges Hormon der Schilddrüse. Also, dass das eben auch nicht mehr im Lot ist und wenn es keine Schilddrüse mehr gibt, wird wahrscheinlich die Empfehlung sein, dass T4, also L-Thyroxin, mit eingenommen wird. Kurzum, wenn ich diese Verfügbarkeit habe oder die Verfügbarkeit meiner Schilddrüsenhormone abdecke durch eine externe Zufuhr, dass ich Schilddrüsenhormone T3 oder T4 direkt zur Verfügung habe, haben wir immer noch das Thema L-Thyroxin wird häufiger eingesetzt, dass ich, wie ich eben schon beschrieben habe, wir diesen Umwandlungsprozess, der über die Deodasenaktivität benötigen von T4 in T3, dass wir dennoch auch zur Bildung letztendlich auch die Anwesenheit der Mikronährstoffe haben müssen und von daher kann das durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein, die man im Rahmen der Therapieempfehlung sich nochmal mit anschauen kann und sollte. Jetzt muss man natürlich im Detail nochmal schauen, ist dann wirklich nichts mehr vorhanden? Gibt es dort ein Potenzial, dass Gewebe vielleicht doch noch auch entarten könnte oder ähnlichem, dass man auch hier die Dosierungsmengen sich nochmal anschaut. Aber am Ende des Tages sind alle Substanzen notwendig, dass sie überhaupt aufgenommen werden und das komplett wegzunehmen. Es sei denn, es gibt eine andere, jetzt nicht hier beschriebenes Risiko, dass irgendetwas deutlich reduziert werden sollte. Aber ich, wie gesagt, auch bei dem Jod-Thema glaube ich, es macht keinen Sinn, komplett auf Jod zu verzichten. Und von daher macht es auch durchaus Sinn ohne Schilddrüse, weil ich habe, irgendwo werde ich noch einen Umwandlungsprozess haben und irgendeine Form der Schilddrüsenhormone wird sie sich ja wahrscheinlich von außen auch zuführen. Wenn das nicht der Fall ist und sie das nicht braucht und die Schilddrüsenhormone trotzdem in Ordnung sind, dann gehe ich davon aus, dass die Schilddrüse aber trotzdem immer noch da ist, wenn sie auch abgebaut ist und immer noch Schilddrüsenhormone produziert. Und dann brauche ich es auch.
Ja, hochspannend. Also auch interessant, ja. Also das wäre, Michaela, vielleicht nochmal interessant. Vielleicht kannst du uns da auch gerne nochmal eine Nachricht schicken, weil das aus deiner E-Mail nicht ganz hervorgeht. Also wenn die Schilddrüse abgebaut ist, nicht mehr sichtbar ist, aber offenbar doch irgendwie noch Schilddrüsenhormone produziert werden, Gut, ich bin jetzt kein Mediziner, vielleicht ist sie einfach in der Struktur, in der Form, in der Zusammensetzung verändert, dass sie im Ultraschall nicht mehr so sichtbar ist, aber irgendwie arbeitet die Schilddrüse trotzdem offenbar noch. Das wäre vielleicht nochmal spannend, da nochmal mehr zu hören. Mit Sicherheit, Michaela, wirst du das untersucht lassen haben oder gib uns da gerne nochmal ein paar Infos. Ja. Die nächste Frage von ihr: Ist es wirklich so, dass sich die autoimmunen Reaktionen des Körpers, zum Beispiel nach der Auflösung der Schilddrüse, dann gegen andere Organe, wie zum Beispiel meine Nebenniere, richten und dass diese dann angegriffen werden, was bis hin zu Morbus Addison führen kann? Und wie lässt sich dieser Prozess stoppen? Vielen Dank für eure Antworten. Macht weiter so, eure treue Zuhörerin Michaela. So, also, wenn ich es richtig verstehe, Matthias, ihr Immunsystem hat also in den letzten Jahren ihre Schilddrüse offenbar angegriffen, so weit angegriffen, bis es eben zu dieser Radio-Iod-Therapie auch kommen musste, beziehungsweise auch danach ging der Abbauprozess der Schilddrüse, des Schilddrüsengewebes weiter. Jetzt, wie sie schreibt, ist die Schilddrüse weg und jetzt geht das Immunsystem, das fehlgeleitete, überaktive Immunsystem auf andere Körperorgane. Das ist, glaube ich, ihre Frage, ob das tatsächlich so sein kann. Jetzt also ihre Nebenniere angegriffen wird und konkret die Frage, was kann sie dagegen tun?
Also kurz und knapp, ja, das ist möglich, dass sich ein autoimmuner Prozess von einer Organstruktur auch auf eine andere Organstruktur auswirken kann. Was uns letztendlich genau zeigt, dass Nebenniere, da sind wir wieder bei insbesondere beim Thema eben der Stresshormone, aber eben auch Androgene, die dort produziert werden und Mineralokortikoide, also letztendlich Steroidhormone, die in der Nebenniere gebildet werden und wichtig sind für Stressregulation, Blutdruckregulation und wie gesagt die potenziell männlichen Hormone, die dort in dem Bereich auch mitgebildet werden. Und das zeigt uns eigentlich, also du hast es eigentlich auch nochmal gerade schön zusammengefasst, das Thema ist ja nicht, es ist ein Hashimoto hier, Morbus Addison an der anderen Stelle, sondern wir haben einen Mechanismus, der es verbindet, nämlich ein autoimmuner Prozess. Und wir haben eine Fehlregulation des Immunsystems, dass das Immunsystem sich entscheidet und erkennt und scannt und sagt, diese Gewebstruktur an einer Schilddrüsenzelle oder beziehungsweise bei der Schilddrüse ist es eben häufig eben dieses TPO, hatte ich eben schon erwähnt, und dagegen bilde ich Antikörper. Und bei Morbus Addison eben auch gegen eine bestimmte Struktur. Und das zeigt uns eher, dass wir uns mit dem Thema der Autoimmunregulation beschäftigen müssen. Natürlich muss man akut in den Phasen, wenn es dann autoimmunbedingt zu Entzündungen kommt, wie Hashimoto Thyreoiditis, also dann die Entzündung, aber aufgrund des Autoimmunprozesses, versuchen möglichst viele Elemente, wo sie auch schon einige von umsetzt, eben mit im Blick zu behalten. Ein Thema, du hattest es eben in der Zusammenfassung auch mit dabei, ist und bleibt das Thema Darm- und Barrierenregulation. Und wenn sich hier wirklich das Thema auch von Leaky Gut und einer verringerten Diversität des Darmmikrobioms eben mit zeigt, ist das durchaus ein wichtiger Ansatzpunkt, wo man den Fokus drauf lenken muss. Vielleicht auch wirklich nochmal gezielt mit einer Stuhldiagnostik im Vorfeld und nach der Intervention auch wirklich zu schauen, kriege ich diese Barriereregulation hin, so dass mein Immunsystem nicht mehr sich dazu entscheidet, systemisch fehlreguliert autoimmun zu arbeiten. Und natürlich im Kontext der regulierenden Maßnahmen auch für das Immunsystem, haben wir über viele Dinge auch schon häufiger gesprochen, passt auch hier dazu, Thema Vitamin D3 beispielsweise in der passenden Dosierung mit zu berücksichtigen, also Werte von 60 bis 100 Nanogramm pro Milliliter im Blut des Vitamin D3s anzustreben, Selen und Zink. Und warum diese Substanzen, dazu zählt übrigens auch Lactoferrin, weil die uns helfen, die sogenannten T-Helferzellen wieder in ein Lot zu bringen. Das heißt, wir haben eben schon über Zink und Selen rein auf die Schilddrüse bezogen gesprochen, aber sie helfen uns vor allen Dingen einen Shift, eine Verschiebung. Und das haben wir bei autoimmunen Prozessen. Das TH1 und das TH17-System sind überschießend aktiv und sorgen für diese autoimmunen Prozesse. Und hier müssen wir eben versuchen, mehr in die Regulation des Immunsystems darüber nachzudenken. Und darauf würde ich wahrscheinlich auch am ehesten den Fokus lenken. Das kann man auch testen, zu erkennen, habe ich genau diese überschießende Reaktion im Moment? Und dann eben auch weiter zu schauen, hat sich das mit Morbus Addison jetzt schon final mit bestätigt? Oder braucht es hier mehr das Thema auch Stressregulation? Gibt es hier vielleicht auch eher den Blick auf eine Stresshormonerschöpfung, also dieses Thema Nebennierenerschöpfung, was in der Diagnostik ich tendenziell eher über so ein Cortisol-Tagesprofil vielleicht auch miterkennen könnte. Vielleicht habe ich gar keinen Autoimmunprozess direkt dort vor Ort, sondern brauche eher etwas zur Stresshormonregulation. Und dann können auch Adaptogene helfen, wie beispielsweise Ashwagandha im Einsatz, Rhodiola, um eher das Stresssystem zu regulieren. Also nur, dass es verständlich ist, es könnte grundsätzlich eine Stresssystem-Thematik sein. Wenn es der autoimmune Prozess ist, muss das Thema Immunregulation in den Vordergrund gerückt werden. Und der Darm spielt meines Erachtens da eine ganz entscheidende Rolle und das auch konsequent mit zu berücksichtigen und im besten Fall auch diagnostisch mit abzuklären.
Also ganz klare Empfehlungen von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Michaela, vielen Dank auch für deine wirklich sehr detaillierte und sehr liebe Mail. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, auch zu lesen, dass du schon so viele Ideen, so viel Inspiration in unseren Podcast-Folgen in den letzten Monaten und Jahren gefunden hast und ganz viel davon umgesetzt hast. Auch das Buch Werde wieder Mensch, dass das für dich ein guter Lebensgehilfe sozusagen ist. Bleib uns weiter gewogen, bleib uns treu und versäume es nicht, uns bitte deine Fragen zu schicken. Wir freuen uns, wenn wir wieder Nachricht von dir bekommen. Die nächste und letzte Nachricht, die wir heute hier in der Sprechstunde beantworten wollen, kommt von Emily. Hallo ihr Lieben, die neue Podcast-Folge zur Schilddrüse war wieder klasse. Da ihr oft Stress im Zusammenhang erwähnt habt, wäre anschließend eine Folge zu Nebennierenschwäche wirklich super. Schließt sich ein bisschen an zum Thema, was wir gerade auch bei Michaela hatten. Also sie schreibt weiter, aber nun zu meiner Frage. Ich hatte damals bei hohem TSH, TSH Matthias, müssen wir erklären, was ist das?
Thyroid-stimulierende Hormon, das ist das, was aus der Hypophyse ausgeschüttet wird und der Schilddrüse sagt, bitte produziere T4 und T3.
Also sie schreibt, ich hatte damals bei hohem TSH die Mikronährstoffe aufgefüllt, in Klammern Eisen, Gesamteiweiß, Tyrosin, Jod, Selen, Zink, bis alles wieder im guten Normwert war. Trotzdem keine Besserung. Daher habe ich die Einnahme von L-Tyroxin gestartet. Nachdem mein Wohlbefinden damit ebenfalls nicht besser wurde und Low-T3-Syndrom diagnostiziert wurde, müssen wir auch direkt erklären, Low-T3-Syndrom.
Niedriges T3, also zu wenig T3. Mhm. Sie verwendet L-Tyroxin, also T4. Mhm. Die Mikronährstoffe sind laut Befund, ich würde es mir, wenn dann, gerne auch in den Werten genauer anschauen, aber sehen erstmal normal aus. Und dann kommt T4 mit rein und die Hypothese wäre jetzt zu sagen, alles klar, wenn wir genügend Selen haben und wenn wir genügend Eisen haben und genügend L-Tyrosin haben, dann kann der Körper auch selbst die Schilddrüsenhormone bilden und umwandeln von T4 in T3. Aber bei ihr zeigt sich, okay, sie nimmt L-Tyroxin, die Symptome bleiben weiter bestehen und T3 ist erniedrigt.
So, jetzt sagt sie also, nachdem Low-T3-Syndrom diagnostiziert wurde, bekam ich Tybon verabreicht oder Tybon.
Tybon, das ist ja letztendlich eben das Pendant zu L-Tyroxin, das aktive Schilddrüsenhormon T3.
So, und dann schreibt sie, seitdem ich beides als Kombination nehme, geht es mir zwar besser, aber nun ist mein T4 plötzlich im Keller, was vorher normal war, und dafür mein FT3 in der Norm. Also da hat es eine Verschiebung gegeben. Meine Frage ist nun, da ja T4 das inaktive Hormon ist das überhaupt wichtig? Kann man nur von T3 leben oder sollte man immer beide Hormone in der Norm anstreben, weil T4 eben doch irgendwie auch eine Funktion hat? Danke, eure Emily. Also es ist schon sehr komplex, viele T3, T4 für Außenstehende. Aber Matthias, ich bin sicher, du kannst es uns ein bisschen
wir probieren's aus.
Aufdröseln.
Ich gebe mir Mühe und du gibst mir Feedback, ob es passt. Also die Frage, kann ich auch nur mit T3 leben? Kann man grundsätzlich beantworten mit ja, aber mit gewissen Einschränkungen. Also T3 wirkt sehr schnell, hat aber eine kurze Halbwertszeit. Jetzt haben wir ja bei ihr den, in Anführungsstrichen, Vorteil, dass sie ja T3 ergänzt. Das heißt, sie hat es ja verfügbar. Und T4 ist im Verständnis eher so eine Art Pufferspeicher, könnte man sagen. Also T4 ist schon durchaus wichtig, hat aber in der aktiven Reaktion mit den Rezeptoren, mit den Schilddrüsenrezeptoren, nicht den unmittelbaren Einfluss, wenn es um das Thema, welche Funktionen erfüllt die Schilddrüse. So, wenn sich Symptome bei ihr jetzt in der Einnahme erstmal regulieren, dann ist symptomatisch das erstmal gut, aber wir sind noch nicht so ganz bei der Ursache angekommen. Das war aber nicht ganz Ihre Frage, so dass der wichtigste Aspekt, ja, es geht nur mit T3, aber mir fehlt halt eben die Möglichkeit, auf irgendwelche Reserven zurückgreifen zu können, um die Umwandlung von T4 in T3 zu ermöglichen. Und jetzt auch wieder, je nachdem, wann sie die vorherigen Laborparameter bestimmt hat, ist hier auch wieder wichtig: Selen, Zink, Eisen, Vitamin D3, Vitamin A und Jod, logischerweise, auch ausreichend zur Verfügung zu haben. Immer wieder auch mit Blick auf mögliche Umwandlung. Und übergeordnet würde ich sagen, im besten Falle sollte man schon versuchen, alle Schilddrüsenwerte in der, die einfache Antwort in der Norm zu halten oder in der passenden Balance zu halten. Das gefällt mir eigentlich etwas besser, so dass der Körper auch darauf reagieren kann. Und es kann auch mal zu kurzzeitigen Verschiebungen kommen. Aber TSH, FT3, FT4, also die aktiven oder die funktionellen oder die freien Schilddrüsenhormone so rum, die auch verfügbar zu haben. Und das gilt dann letztendlich auch für dieses Hormon T4. Und dementsprechend ist die ideale Balance eigentlich das Beste, woran man sich orientieren sollte. Und da können durchaus die Mikronährstoffe eine wichtige Rolle spielen. Und nochmal weiter mit drauf geschaut, dass sie an diesen Punkt kamen, dass wir dieses Low-T3-Syndrom diagnostiziert oder festgestellt worden ist, was letztendlich heißt, dass einfach T3 fehlt. Auch hier nochmal vielleicht ein Thema korreliert. War das das gleiche Labor, wo das festgestellt worden ist, dass bestimmte Mikronährstoffe, Selen, Zink, Eisen, erniedrigt waren? Und gibt es vielleicht eine andere Ursache? Also nochmal, wir hatten das eben, das habe ich nämlich hier in dem Kontext noch nicht gehört, würde ich mir nämlich auch nochmal mit anschauen. Thema Stresssystem und die Umwandlung von T3 in RT3, Reverse T3. Aufgrund der Stresshormone. Vielleicht ist das ein Thema, was bis jetzt noch nicht berücksichtigt worden ist. Und jetzt unter der Medikation passt das einigermaßen. Dann kann man, wie gesagt, jetzt eher nochmal drauf schauen, muss noch irgendetwas anderes angepasst werden an Mikronährstoffen begleitend, dass T4 vielleicht auch sich nochmal mit erhöht oder muss ich vielleicht noch irgendetwas ergänzen mit Blick auf Mikronährstoffebene. Jetzt im Moment unter der Medikation. Aber wie gesagt, für dieses Low-T3-Syndrom muss es irgendwo auch eine andere Ursache noch mit dabei geben. Und dementsprechend sollte man durchaus nochmal auch andere Bereiche, Stresssystem, Immunsystem, nochmal mit diagnostisch auf den Grund gehen und durchaus im Bereich des Lebensstils ein oder andere noch mit anpassen, über das wir jetzt auch schon mitgesprochen haben.
Die Schilddrüse, Hormone außer Kontrolle, dieses kleine Organ, wir haben es intensiv besprochen in dieser Sprechstunde und auch in unserer Hauptfolge. Wenn ihr trotzdem weitere Fragen habt, wenn noch nicht alle Fragen beantwortet sind oder sich wieder ganz neue Fragen ergeben haben, her damit, schreibt uns gerne. Das Health Nerds Team ist für euch immer erreichbar. Matthias Baum und seine Kollegen beantworten alle Fragen, auch die, die wir hier in der Sprechstunde nicht präsentieren konnten. Leute, wir wünschen euch jetzt ein paar gute Tage. Es geht schon langsam Richtung Weihnachten. Der Stress nimmt bei vielen zu. Denkt dran, Stress ist eines der Themen, das wir alle reduzieren sollten. Nicht nur, um die Schilddrüse zu unterstützen, sondern viele, viele andere Funktionen in unserem Körper. Lasst es locker angehen. Wir freuen uns auf eine neue Folge heute in einer Woche. Donnerstag ist Health Nerds Tag. Bis dahin, vielen herzlichen Dank. Bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.